Ihr Lieben, wenn wir Predigtserien planen, dann machen wir das in der Regel so, dass wir ein Bibelbuch uns vornehmen oder wenn es ein langes Bibelbuch ist, einfach ein Teil eines Bibelbuches und dann einfach schauen, wie viele Wochen wollen wir uns nehmen dafür und dann planen wir entsprechend einfach die Predigttexte so ein, dass es dann aufgeht. Wir haben uns vorgenommen, durch die Kapitel 6 bis 8 im Johannesevangelium zu predigen und das Ziel war, zu enden direkt vor dem ersten Advent, damit wir dann eine Adventsserie haben können. Und so ergab es sich, dass heute die Verse 25 bis 39 aus Kapitel 7 dran sind. Das seht ihr auf diesen kleinen Flyern. Falls ihr die nicht habt, möchte ich euch sehr empfehlen, euch diese Flyer, so ein kleines Buchzeichen mitzunehmen, das vielleicht in die Bibel zu legen. Das hilft, dass man vorbereitet kommt am Sonntag. Dann kann man vorher schon sehen, dieser Text ist dran und den lese ich. Und dann bin ich vorbereitet, vielleicht noch mehr darüber zu verstehen durch die Predigt. Nun, heute kommen wir zu einem Text, der gar nicht besser hätte zum heutigen Tag passen können. Wie ihr seht, wir feiern Erntedank und unser Text beschäftigt sich mit dem letzten Tag des großen Festes und zwar des Laubhüttenfestes. Und in einer gewissen Weise war das das Erntedankfest der Juden, nämlich das Fest am Ende der Erntezeit. Schon von daher passt der Text sehr gut, aber noch viel besser passt er in Anbetracht der Tatsache, dass hier zu meiner Rechten, von euch aus gesehen Linken heute, das Oktoberfest zu Ende geht. Ja, vielleicht habt ihr heute früh schon auf dem Weg zur Gemeinde Bekanntschaft gemacht mit vielen tausend anderer, die aus welchen Gründen auch immer nicht in diese Tür hier zum Gemeindehaus reingingen, sondern dran vorbeigingen, weil sie ein anderes Ziel hatten. Und unser Text spricht so wunderbar zu dieser Situation, am letzten Tag des Festes, der Höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Gottes Wort ist relevant, oder? Nun, wo gehen wir hin, wenn uns dürstet? Wo gehen wir hin, um unseren Durst zu stillen? Suchen wir die Erfüllung beim Oktoberfest oder vielleicht in anderen Dingen, die diese Welt zu bieten hat, oder suchen wir sie wirklich bei Jesus Christus? Nun, mir ist klar, die fromme Antwort für den Sonntagmorgen, die lautet natürlich bei Jesus. Aber lasst mich einfach mal einen Moment ganz ehrlich fragen. Was zeigt dein Montag und Dienstag und der Rest der Woche darüber, wo du wirklich Erfüllung für deine Sehnsüchte suchst? Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, ob wir klar verstehen, wer Jesus ist. Unser Predigttext heute kann uns dabei helfen, genau das besser zu verstehen. Besser zu verstehen, wer Jesus ist, sodass wir dann wirklich zu ihm kommen, mit allen unseren Sehnsüchten, mit allem, wonach unsere Seele dürstet. Dazu werden wir im übertragenen Sinne uns unter das Volk mischen, das bei diesem Laubhüttenfest sich in Jerusalem versammelt hatte, vor knapp 2000 Jahren. Und wir werden hören, wie die Menschen darüber diskutieren, wo Jesus herkommt, und darüber spekulieren, wohin er gehen wird. Und wir werden dann hören, was Jesus selbst dazu zu sagen hat. Was seine Herkunft und was sein Ziel ist. Und mein Wunsch und Gebet für uns heute ist, dass wir Jesus einfach noch besser kennenlernen, sodass wir dann wirklich verstehen, es lohnt sich, zu ihm zu kommen. Immer und immer wieder. Um bei ihm im Überfluss das zu finden, wonach unsere Seele dürstet, sodass wir dann zugerüstet sind, nicht nur selber zu empfangen, sondern auch selber weiterzugeben an andere, die diesen Segen noch nicht empfangen haben. Und so wollen wir unseren Predigttext betrachten, Johannes 7, die Verse 25 bis 39. Und ich habe diesen Text eingeteilt in drei Abschnitte. Ihr seht das auch in den Gottesdienstblättern. Ganz einfache Fragen, die wir beantworten wollen. Zuerst, woher kommt Jesus? Das sind die Verse 25 bis 31. Denn wohin geht Jesus? Das sind die Verse 32 bis 36. Und dann die Frage für uns, wohin gehen wir? Die Verse 37 bis 39. Und bevor wir den Text lesen und dann diesen Fragen nachgehen, möchte ich mit uns beten und den Herrn bitten, dass er uns hilft, sein Wort zu verstehen. Himmlischer Vater, so kommen wir zu dir im Gebet. Durch Jesus Christus, deinen ewigen Sohn. Und wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt durch deinen Geist, sodass wir es wirklich verstehen und dann auch danach leben. Herr, ich bitte dich, dass du mich zu einem Menschen machst, der nach dem, was du geschenkt hast im Studium deines Wortes, nun aus dem Segen, den ich erfahren durfte, weitergeben kann, sodass wir alle kommen und trinken aus der Quelle des lebendigen Wassers. Und ich bete für uns alle, dass, wenn wir dann getrunken haben, wir noch mehr zugerüstet sind, auch an andere weiterzugeben. Mitten in einer Stadt, mitten in einer Lokalität, wo so viele Menschen suchen nach dem, was wirklich erfüllt und doch nicht wissen, wo. So mach uns zu Menschen, die selber zur Quelle kommen und dann für andere zur Quelle werden. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. In Versen 25 bis 31 lesen wir, wie Menschen beim Fest darüber spekulieren, wer Jesus ist und wo er hergekommen ist. Ich lese uns diesen Abschnitt. Da sprachen einige aus Jerusalem: Ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet frei und offen, und sie sagen ihm nichts. Sollten unsere Oberen nun wahrhaftig erkannt haben, dass er der Christus ist? Doch wir wissen, woher dieser ist. Wenn aber der Christus kommen wird, so wird niemand wissen, woher er ist. Da rief Jesus, der im Tempel lehrte: Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm. Und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber viele aus dem Volk glaubten an ihn und sprachen: Wenn der Christus kommen wird, wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat? Soweit der erste Abschnitt. Wir sehen hier, dass bei dem Fest Juden aus aller Welt anwesend sind, das haben wir in den letzten Wochen immer schon wieder betrachtet. Und wir haben letzte Woche im Text schon gesehen, dass im Vers 20 Menschen gar nicht verstehen konnten, wie Jesus nun denken konnte, dass Menschen ihn zu töten versuchten. Sie dachten, das ist doch Quatsch. Aber hier sehen wir nun, dass es sehr wohl Menschen gab, die darum wussten, dass die Oberen im Volk vorhatten, Jesus zu töten, nämlich die Einheimischen, die aus Jerusalem. Die hatten mitbekommen, dass es einen Mordkomplott gab gegen Jesus. Und deswegen sind diese Leute jetzt sehr verwundert, dass Jesus tatsächlich zum Fest kommt, obwohl es doch so gefährlich ist, und dass er dann auch noch öffentlich auftritt und frei und mutig und unerschrocken von Jesus redet. Und so spekulieren sie, haben die Oberen tatsächlich erkannt, dass das der Christus ist? Das behaupteten ja einige. Aber das machte aus Sicht der Leute aus Jerusalem keinen Sinn. Denn nach bestimmten jüdischen Traditionen sollte der Christus plötzlich auftauchen, ohne dass jemand dann wusste, woher er kam. Und die Leute sagten: Jesus kennen wir. Das ist ja der Nazaräer. Der ist aus Nazareth gekommen. Wir kennen seine Herkunft. Und so führen jetzt diese falschen Vorstellungen der Menschen dazu, dass sie Jesus ablehnen. Nun, heute ist das nicht ganz anders, nicht? Manche Menschen lehnen Jesus deshalb ab, weil sie seine Herkunft, wie sie uns die Bibel beschreibt, für nicht plausibel halten. Von einer Jungfrau geboren, das ist ja biologischer Nonsens, sagen sie. Und so sagen sie, dass der Jesus der Bibel so natürlich nie existiert hat. Sie degradieren Jesus zu einem guten Menschen, der uns vielleicht in gewisser Weise ein moralisches Vorbild sein kann, aber er ist natürlich nicht wirklich der ewige Sohn Gottes, der von Gott gekommen ist um uns mit Gott zu versöhnen. Nun, dann gibt es Menschen, die die Jungfrauengeburt sehr wohl anerkennen und die doch auch so ihre ganz eigenen Vorstellungen davon haben, wer Jesus ist. Und dann projizieren sie ihre falschen Erwartungen und Vorstellungen auf Jesus. Und wenn diese Erwartungen und Vorstellungen von Jesus nicht erfüllt werden, dann wenden sie sich enttäuscht oder gar verärgert von ihm ab. Obwohl sie den wahren Jesus, den biblischen Jesus, nie wirklich kennengelernt haben, meinen sie zu wissen, dass Jesus ihnen nichts zu bieten hat. Genau das ist übrigens auch in Jerusalem damals passiert. Wir haben das am Ende von Kapitel 6 gesehen, dass Menschen mit falschen Erwartungen zu Jesus gekommen waren. Und weil Jesus Dinge sagte, die nicht zu dem passten, was sie von Jesus erwarteten, wandten sie sich ab. Viele, die vormals Jünger waren, waren von ihm weggegangen. Nun, Jesus wusste um die Vorbehalte der Menschen. Und so verdeutlicht er nun ganz offen, dass sie ihn wirklich noch nicht erkannt haben. Dass sie seine wahre Herkunft einfach überhaupt nicht verstanden haben. Und damit meint er nicht nur, dass er ja gar nicht wirklich aus Nazareth kam, sondern eigentlich in Bethlehem geboren war. Er verdeutlicht, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wo ich wirklich herkomme, denn ich komme vom Vater. Nicht das, was Jesus hier betont. Ich komme aus der ewigen Herrlichkeit beim Vater. Ich bin der Mensch gewordene Gott. Ja, ich bin in Bethlehem in diese Welt hineingetreten, aufgewachsen, dann in Nazareth, aber ich komme von dem Wahrhaftigen, von Gott selbst. Und dann sagt er den Menschen, und seht ihr, ihr könnt Gott gar nicht wirklich kennen, wenn ihr mich nicht erkennt. Das klingt ein bisschen überraschend, ne? Warum sagt er das? Nun, im Endeffekt sagt er, ihr meint Gott zu kennen, so wie er sich in der Schrift offenbart hat. Ihr habt eine vage Vorstellung davon, wie Gott ist. Ihr kennt seine Gebote. Das sind ja alles Juden, die sich da versammelt haben zu einem Fest, um Gott anzubeten. Er sagt, aber dann kommt Gott zu euch, ihr, die ihr sagt, wir beten Gott an, und dann steht Gott vor euch und ihr wendet euch von ihm ab. Ja, Jesus ist Gott in Person. Wer mich nicht anbetet, sagt Jesus, der betet Gott nicht an. Wer mich nicht anerkennt, der kennt den Vater gar nicht. Denn ich bin der Mensch gewordene Gott. Das ist extrem anstößig, ne? Ich meine, es wäre heute noch extrem anstößig, wenn wir Menschen sagen, die irgendeinen Gott meinen zu kennen und ihn vielleicht sogar voller Inbrunst irgendwie anbeten und wir sagen, ja, wenn du Jesus ablehnst, dann kennst du Gott gar nicht. Da werden die Menschen sehr, sehr sauer werden. Es wird ihnen nicht gefallen. Aber seht ihr, das ist das Problem mit so einem universalistischen Denken. Ja, wir beten alle Gott an und manche haben halt noch Jesus dabei. Und Gott sagt, hallo, ich bin in Jesus Christus zu euch gekommen. Mehr Offenbarung von Gott gibt es nicht als in Jesus Christus. Und wenn ihr mich ablehnt, dann lehnt ihr Gott ab. Dann betet ihr vielleicht eure Idee von Gott an, aber nicht Gott selbst. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ihr Lieben, deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus Christus gut kennen. Durch sein heiliges Wort in der Schrift stellt sich Jesus uns vor Augen, sodass wir eine bessere Vorstellung von Gott selbst haben können. Lasst uns darauf bedacht sein, ihn immer mehr zu kennen und so dann auch den Vater immer mehr zu kennen. Und wisst ihr, das Gute ist, je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr werden wir erkennen, wie gut er ist. Ja, dass Gott noch viel besser ist, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Menschen, die Jesus Christus wahrhaft erkennen, die werden einen Gott kennen, den alle anderen Religionen so nicht kennen. Weil der Gott, den sie kennen, nur ein Gott ist, der letztendlich ihren eigenen Vorstellungen entspringt. Wenn Menschen sich verlieben, soll ja vorkommen, auch im Herbst, dann sind sie oft erst einmal blind für die Schwächen anderer Menschen. Und das ist besonders ausgeprägt, wenn man sich in einen Menschen verliebt, den man eigentlich gar nicht kennt. Kommt ja vor, lasse ich mir immer wieder sagen, dass so der Traummann oder die Traumfrau, das ist so irgendein Schauspieler oder eine Schauspielerin oder irgendein ganz großer Star, noch nie getroffen die Person, aber das ist mein Traummann, das ist meine Traumfrau. Das Problem ist nur, man kennt diese Leute gar nicht. Und das, was man, in was man sich dann verliebt hat, das ist tatsächlich nichts anderes als ein Traum. Wenn man diese Person kennenlernen würde mit den Ecken und Kanten, dann merkt man, diese Person ist längst nicht so traumhaft, wie man sich das vorstellt. Das ist das, was passiert mit Träumen, die zerplatzen. Aber seht ihr, bei Gott ist das eben ganz anders. Weil Gott keine Ecken und Kanten hat. Wenn wir Gott mehr kennenlernen, wenn wir uns ihm mehr annähern, wenn wir Jesus Christus mehr in den Blick bekommen, dann werden wir staunen, weil es wird besser und besser und besser. Und wir werden uns mehr und mehr und mehr in ihn verlieben. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Liebesbeziehung zu Jesus etwas nachgelassen hat, wenn du Gott so ein bisschen aus dem Blick verloren hast, dann näher dich ihm wieder an. Und du wirst erleben, deine Liebe wird wachsen. Gott ist besser als jeder Traum von einem Gott. Das erkannten Jesu Feinde nicht. Sie verstanden nicht, dass Jesus Gott in Person war, göttlichen Ursprungs. Für sie war Jesu Anspruch anmaßend, anstößig und deswegen versuchten sie ihn zu ergreifen, wie es hier heißt. Sicher mit dem Ziel, ihn an diejenigen auszuliefern, die ihm nach dem Leben trachteten. Aber wir haben gesehen, es gab auch einige, die glaubten an Jesus. Sie glaubten, dass er der Christus sein müsse, weil er Dinge tat, die kein Mensch tun konnte. Die Wunderzeichen, die Jesus tat, wiesen darauf hin, dass er tatsächlich der menschgewordene Gott, der Christus Gottes war. Also die Frage für dich: Was meinst du, woher kommt Jesus? Ich hoffe, du erkennst, er ist Gott in Person, von Gott gekommen, um uns Gott vorzustellen und mit diesem Gott zu versöhnen. Und Jesu Feinde waren blind dafür, sie verkannten, woher Jesus kam und sie verstanden auch nicht, wohin er gehen würde. Das sehen wir in den Versen 32 bis 36. Und es kam den Pharisäern zu Ohren, dass im Volk solches Gemurmel über ihn war. Da sandten die Hohenpriester und Pharisäer Knechte aus, die ihn ergreifen sollten. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich bin noch eine kleine Weile bei euch und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden untereinander: Wo will dieser hingehen, dass wir ihn nicht finden könnten? Will er zu denen gehen, die in der Zerstreuung unter den Griechen wohnen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sagt: Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen? Das ist interessant. Jesus sagt hier ganz direkt und offen, dass er vollkommene Kontrolle darüber hat, was mit ihm geschieht. Die senden Leute aus, um ihn zu verhaften. Und Jesus hat vorher schon verdeutlicht: Ich bin da, wo ich bin. Ich bleibe da, solange ich will. Und ich gehe, wann ich will, dahin, wo ich will. Ich habe die komplette Kontrolle über alles. Keiner sonst hat eine solche Kontrolle. Wir Menschen bilden uns das manchmal ein, dass wir selber bestimmen können, wann wir wo sein werden und was wir tun werden. Jakobus 4 lehrt uns, das ist Nonsens und Ausdruck unseres stolzen Herzens. Deswegen tun wir gut daran zu sagen: So Gott will, werde ich. Nun, wenn Gott will, dann wird er. Und Jesus Christus ist Gott. Und deswegen tut er genau das, was er sich vorgenommen hat, und zwar genau dann, wann er es sich vorgenommen hat zu tun. Da verstehen Jesu Feinde nicht. Sie fragen sich, ob Jesus vielleicht abhauen will, sich seiner Verhaftung entziehen will, indem er aus Israel flieht hin zu den Juden in der Diaspora, ja, unter den Griechen oder unter den Heiden. Ob er vielleicht sogar anfangen will, diese Menschen, die Heiden, die Griechen, zu lehren. Für sie ist das vollkommen rätselhaft, was Jesus sagt. Wo will der denn hingehen? Interessant ist, dass Jesus eigentlich gesagt hat, wo er hingehen wird. Ne? Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. In Vers 33 erklärt Jesus das ganz genau. Da sagt er: Ich bin noch eine kleine Zeit bei euch, dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und Jesus hatte gerade erklärt, wer ihn gesandt hat. Sein himmlischer Vater, der Wahrhaftige. Das ist ein anderes Problem, was viele Menschen haben. Sie rätseln über große Fragen, weil sie nicht wirklich zuhören, wenn ihnen die Antwort gesagt wird. Lasst uns Menschen sein, die gut zuhören, was Gott uns zu sagen hat durch sein heiliges Wort. So dass wir die Dinge verstehen, die wir verstehen müssen. Gott offenbart uns die großen Fragen. Woher ist Jesus gekommen? Nun, Gott, der Vater, sandte ihn, hat ihn gesandt, weil wir uns von Gott abgewandt hatten, weil wir alle Gott nicht mehr erkannten, weil wir uns selber Götzen gemacht hatten und anstatt Gott anzubeten, für uns selbst gelebt haben, uns selbst auf den Thron gesetzt haben. Und weil Gott ein Gott der Liebe ist, hat er uns nicht in unserer Verlorenheit belassen, sondern kam in Jesus Christus zu uns. Die Bibel offenbart uns das. Gott kommt in Jesus Christus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn zu uns gesandt hat, dass er zu uns kam, dass er sich aus der Herrlichkeit Gottes für uns hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott kam. Und er kam in Jesus Christus mit einer Mission. Er kam, um uns Gott den Vater vorzustellen, damit wir Gott den Vater wirklich erkennen, verstehen, wie heilig Gott ist und wie gerecht und zugleich vollkommen gnädig. Und so kommt Gott in Jesus Christus, verkündigt uns den Vater, damit wir ihn erkennen und uns selber in seinem Angesicht besser kennenlernen. Und dann weist er uns den Weg hin, zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Er ist gekommen, um uns mit ihm zu versöhnen. Und deswegen geht Jesus weiter. Nachdem er gelehrt hat auf Erden, geht er den Weg, so wie er das hier ankündigt. Er geht letztendlich zurück zum Vater und er geht diesen Weg ganz bewusst, indem er sich zu seiner Zeit, zu der von Gott bestimmten Zeit, in die Hände von bösen Menschen gibt, die ihn verraten und verhaften und foltern und letztendlich brutal kreuzigen. In all dem verliert er nicht die Kontrolle, sondern führt den perfekten göttlichen Plan aus, der schon vor Zeiten angekündigt worden war von Gott dem Vater. Jesus hat die komplette Kontrolle. Mehrfach kündigt er an, dass er sein Leben geben wird und am dritten Tage auferstehen. Und so geht er nicht nur in den Tod, sondern er überwindet den Tod und steht auf von den Toten und er fährt auf zum Vater. Und das ist das, was Jesus sagt, da könnt ihr nicht hinkommen. Die Feinde können dort nicht hinkommen. Von dort wird er eines Tages wiederkommen, dann um seine Feinde zu richten. Und alle, die sich zuvor ihm zugewandt haben im Glauben, zu retten. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht davon, dass Gott eben nicht entfernt von uns geblieben ist, sondern zu uns gekommen ist in Jesus Christus, um für uns das Leben zu leben, was wir leben sollen und dann den Tod zu sterben, den wir verdient gehabt hätten und dann den Tod zu überwinden, sodass wir bei ihm ewiges Leben finden können. Das ist das, was Jesus hier letztendlich ankündigt. Ich bin noch eine kleine Zeit bei euch. Ja, es ist der Herbst. Wohl vor dem Frühling, zu dem Jesus dann verhaftet und gekreuzigt werden würde und auferstehen würde. Und dann 40 Tage später ist er aufgefahren. Das alles war noch ein halbes Jahr hin. Ich bin noch eine kleine Zeit bei euch. Dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und dann werden seine Feinde, die ihn zum Schweigen bringen wollen, ihn nicht finden und ihm nichts anhaben können. Er wird regieren, und sie können ihm nichts anhaben. Das verkündigt er hier. Das meint er damit, dass er für sie nicht zu finden sein wird. Das heißt nicht, dass Jesus überhaupt nicht zu finden sein wird. Nein, Jesus ist zu finden für jeden, der ihn aufrichtig sucht, um ihn anzubeten. Das kündigt Jesus immer wieder an. Deswegen klingt das nur nach einem Widerspruch. Es ist kein Widerspruch, wenn Jesus anderswo sagt, suche, so werdet ihr finden. Und dann hier aber sagt, sie werden suchen, aber nicht finden. Die, die ihn in Feindschaft suchen, die ihm vom Thron reißen wollen, die ihm was anhaben wollen, die werden ihn nicht ergreifen können. Aber die im Glauben kommen, die werden ihn finden. Und die werden bei ihm Annahme finden. Die Frage ist nur, in welche Gruppe gehören wir? Kommen wir zu Jesus? Oder anders gefragt, wohin gehen wir? Das bringt uns zum dritten Punkt in unserem Predigttext, wirklich dem Höhepunkt unseres Textes. Ich lese uns nochmal die Verse 37 bis 39. Aber am letzten Tag des Festes, der höchste war, trat Jesus auf und rief. Man könnte auch sagen, rief laut. Das ist fast das Wort bedeutet eigentlich schreien. Wen da dürstet? Wohlgemerkt, das ruft er im Tempel. Zur Zeit eines großen Festes, bei dem es so Wasser, viel Wasser auf den Tempel gegossen wurde. Es war ein besonderer jüdischer Brauch bei diesem Fest. Werde ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber Jesus ruft und erklärt, wo wahres Wasser zu finden ist, wo wahre Erfüllung zu finden ist. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollen, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Ja, also Jesus ruft den Menschen zu, mitten im Tempel, da wo sie meinen, Gott anzubeten. Lasst mal all diese zeremoniellen Dinge sein und kommt zu mir. Das müsst ihr euch vorstellen, da steht Gott in Person im Tempel und predigt und Menschen gehen voll Spott und Hohn an ihm vorbei und sagen, wir gehen jetzt Gott anbeten. Und Jesus sagt, hallo, kommt hier, hier, kommt zu mir. Ganz schöner Anspruch. Aber Jesus ist Gott. Und er lädt alle Menschen ein. Er ruft, kommt, nicht du, du und du, ihr kommt, kommt. Aber kommen werden eben nur die, die nach mehr dürsten, als diese Welt zu bieten hat. Damit ist der Durst der Seele gemeint. Wenn wir wirklich Durst haben, das kennen wir eigentlich gar nicht, weil wir eigentlich regelmäßig Zugang haben zu Wasser, aber vielleicht warst du schon mal irgendwo wandern und hattest nicht genug Wasser dabei und hattest richtig Durst. Das ist nicht schön. Aber dieser Durst nach Erfrischung, nach Wasser, ist doch nichts im Vergleich zu dem Durst unserer Seelen, oder? Kennst du diesen Durst der Seele? Dieses Verlangen nach Erfüllung, nach mehr? Und ganz ehrlich, im Endeffekt kennt das jeder Mensch. Auch die Welt weiß, dass der Durst der Seele nicht so leicht zu erfüllen ist. Trotzdem gehen viele Menschen dann zum Beispiel zum Oktoberfest in der Hoffnung, im Alkoholrausch oder im Kick der Fahrgeschäfte oder im alkoholbegünstigten amorösen Abenteuer etwas zu finden, das zumindest für eine gewisse Zeit eine gewisse Erfüllung bringt. Ich kenne kaum einen Menschen, der in die Orte dieser Welt geht, in der Erwartung, dass die wirklich dauerhaft und vollkommen erfüllen. Aber wenn ich mit solchen Menschen rede und sage, warum gehst du dahin, was suchst du da? Und sagen sie, das ist besser als gar nichts. Ich kann das verstehen. Das habe ich 26 Jahre meines Lebens auch gedacht. Besser als gar nichts. Nehm halt mit, was es gibt. Was ich nicht verstanden hatte und was viele Menschen nicht verstehen, ist, dass die Alternative zu besser als gar nichts eben nicht gar nichts ist, sondern wahre, ewige Erfüllung. Das ist das, was Jesus anzubieten hat. Ja, kurze, vorübergehende, vielleicht ein bisschen Erfüllung oder wahre, vollkommene, ewig währende Erfüllung. Wo wirst du hingehen? Jesus sagt, komm zu mir. Ich habe das, was du brauchst. Und ich habe so viel davon, dass du überfließen wirst davon. Nun, die Welt will dir einreden, dass, wenn du zu Jesus gehst, das genau das Gegenteil bewirkt. Die Welt wird dir sagen, du kannst dich entscheiden, entweder Erfüllung, dann Oktoberfest, Party, was auch immer, oder Jesus. Spaßbremse. Ja, okay, der verbietet alles, bei dem ist, irgendwie gibt es da wahrscheinlich auch ein paar Benefits, aber seht ihr, das Problem ist, dass die Leute, die das behaupten, Jesus nicht kennen. Sie kennen Gott nicht. Und sie verkennen, dass Gott uns Menschen so sehr liebt und es wirklich gut mit uns meint. Nicht deswegen hat sich Gott nicht von uns Menschen abgewandt, als wir uns von ihm abgewandt haben. Deswegen hat Gott uns nicht in Ruhe gelassen, als wir uns von ihm in Untreue sonst wohin gewandt haben. Nein, weil Gott uns liebt, weil er es unendlich gut mit uns meint, kommt er in Jesus Christus zu uns Menschen. Deswegen ist er bereit, seinen eingeliebten Sohn für uns dahin zu geben. Und dieser Sohn, Jesus Christus, als der in diese Welt kam, was meint er, wie er gekommen ist? Niedergebeugt, okay, ich muss das jetzt halt machen. Ist das seine Vorstellung von Jesus? Ewig, grimmig? Oder glaubst du, dass Jesus ein Mann war voller Freude, mit tiefem Frieden im Herzen, der etwas ausstrahlte von der Erfüllung, nach der du dich sehnst? Das ist der biblische Jesus. Das ist der Jesus, der aus seiner Fülle geben kann und geben wird, jedem, der da kommt. Deswegen, wenn du noch nie wirklich zu Jesus gekommen bist, dann ist das meine Einladung. Lerne Gott wirklich kennen. Gib dich nicht zufrieden mit diesem Gottesbild, das dir vielleicht irgendwer mal gemalt hat. Dass du vielleicht sogar über Jahre und Jahrzehnte in Kirchengemeinden vor Augen gemalt bekommen hast. Lass dich neu auf ihn ein. Lerne ihn wirklich kennen. So wie er uns in der Schrift offenbart wird. Und du wirst erleben, er allein hat das, was dich wirklich erfüllen kann. Und er wird es dir geben, wenn du wirklich aufrichtig zu ihm kommst. Also wenn du heute hier bist und du bist noch nicht zu Jesus gekommen, du hast dich ihm noch nicht wirklich so anvertraut, dann ist es meine Einladung. Warte nicht länger. Suche nicht weiter an anderen Orten, sondern lass dich darauf ein, lerne ihn kennen. Wir würden dir liebend gerne helfen, ihn besser kennenzulernen. Dazu sind wir als Gemeinde hier. Komm mit dem, der neben dir sitzt, ins Gespräch. Komm mit mir ins Gespräch. Lass uns nach dem Gottesdienst reden, wie wir dir helfen wollen, Jesus besser kennenzulernen. Ein ganz einfacher Weg ist, komm Sonntag für Sonntag. Und komm in die anderen Angebote dieser Gemeinde. Komm morgen Abend wieder, komm heute Abend wieder. Komm und lerne ihn kennen. Nun, lieber Christ, du bist zu Jesus gekommen. Aber kommst du immer noch zu ihm? Suchst du immer noch bei ihm deine Erfüllung? Liebe Geschwister, uns muss klar sein, die Welt und unser sündiges Fleisch und der Teufel, die wollen uns einreden, dass wahre Erfüllung anderswo zu finden ist. Ja, wir haben Jesus, das ist auch gut so, aber jetzt brauchst du doch nochmal Erfüllung von woanders. Seht ihr, und selbst große christliche Leiter sind vor dieser Lüge des Teufels nicht geschützt. Denn gerade in den letzten Wochen durch die christlichen Medien, dass ein sehr bekannter, sehr gesegneter christlicher Prediger, mit dem ich selber vor 7 Jahren bei einer Konferenz gepredigt habe, ich als der kleine Junge neben dem großen Stephen Lawson, dass er gefallen ist, weil er Erfüllung gesucht hat in amorösen Abenteuern. im Alter von 73 Jahren mit einer N20-Jährigen, weil er inmitten der großen Lasten seines Dienstes, und er hatte sicher große Lasten, Erfrischung, Erfüllung gesucht hat, nicht mehr bei Jesus, sondern gemeint hat, ich brauche doch auch mal was für mich. Das ist eine Lüge Satans. Lieber Christ, nimm das ernst. Lass dich nicht betrügen, lass dich nicht verführen. Und wenn du angefangen hast, Erfüllung woanders zu suchen, dann hör auf damit und geh zurück zu Jesus. Komm zu Jesus. Wirkliche Liebe, wirkliche Annahme, wirkliche Geborgenheit, wirklichen Frieden, echten Trost, wahre Freude wirst du nur bei ihm finden. Deswegen müssen wir zu ihm kommen, immer und immer wieder. Aber wie? Wie kommen wir zu Jesus? Na, eigentlich wissen wir das alle, aber ich sage uns das, damit es ein bisschen praktisch wird und du, falls du gerade das alles aus dem Blick verloren hast, das nochmal klar vor Augen hast. Wir kommen zu Jesus, indem wir zu seinem Wort kommen, um auf ihn zu schauen, wo er uns offenbart wird. Wir hören auf sein heiliges Wort und so erkennen wir ihn immer mehr. So werden die Lügen des Teufels weniger Raum bekommen. Und wir werden sehen, wie gut er ist, wie liebevoll er ist, wie barmherzig und gnädig er ist. Wir werden erkennen, dass er ein guter Hirte ist, der mit uns durch tiefe Täler geht. Wir werden erkennen, dass er derjenige ist, der uns beschenkt. Wir werden Gott den Vater erkennen als den Vater, der seine Kinder liebt und ihnen nichts vorenthalten wird. Komm zu Jesus, indem du zu Gottes Wort kommst. Und lass dieses Wort wirklich zu dir sprechen. Studiere sein Wort. Da wird dein Herz zur Ruhe kommen. Da wirst du Erfüllung finden. Und dann komm zu Jesus im Gebet. Das kannst du tun mit gesungenen Gebeten, mit Liedern, in die du einstimmst. Du kannst das in gesprochenen Gebeten tun. Ja, und es gibt diesen schönen Vierklang, die vier Gebete, die wir eigentlich in jedem Gottesdienst auch versuchen zu haben. Und ich möchte das einmal für uns kurz durchdeklinieren, damit du das für dich klar hast. Weil ich glaube, manchmal in privaten Gebeten wir nur in der Fürbitte landen und sagen, mir fehlt. Ich suche und jetzt Jesus gib. Und wenn du nicht gleich gibst, dann gehe ich halt woanders hin. Denn die Bibel lehrt uns vier verschiedene Formen von Gebeten. Das erste ist Anbetung. Das heißt, wir fangen an, lesen Gottes Wort, wir lesen etwas über Gott und wir erkennen Gott etwas mehr und wir fangen an, Gott dafür zu preisen, wer er ist. Und unsere Herzen werden mit hineingenommen in wirkliche Anbetung. Das, was wir gelesen haben, wird jetzt zu einem Staunen und einem Gott loben und preisen darüber, wie groß und gnädig und barmherzig und voller Liebe er für uns ist. So kommen wir zu Jesus. Und dann bringen wir ihm unsere Sünden. Wir bekennen unsere Sünden. Ich weiß nicht, ob du das tust. Wir werden das nachher vom Abendmahl tun. Wir tun das jeden Sonntag im Rahmen des Gottesdienstes, dass wir gemeinschaftlich unsere Sünden bekennen. Das heißt, es muss dir nicht peinlich sein, wenn du Sünden zu bekennen hast. Wir als Gemeinde erkennen an, jede Woche haben wir genug getan, dass es sich lohnt zu beten und unsere Sünden zu bringen. Jeden Tag kann ich zu Gott gehen und meine Sünden bekennen. Ich habe immer was zu bringen. Und seht ihr, das Problem ist, wenn wir das nicht tun und Schuld bei uns sich anhäuft und wir sie nirgends abgeben, was passiert? Unser schlechtes Gewissen bedrängt uns und dann müssen wir es ersäufen im Alkohol, wir müssen es irgendwie wegdrücken. Dabei sagt Jesus, komm, wenn ihr eure Sünden bekennt, so bin ich treu und gerecht, ich nehme sie euch ab und ich reinige euch von aller Ungerechtigkeit. Und dann drittens, komm im Gebet mit Danksagung. Bedenke all das Gute, was dir der Herr gegeben hat. Seht ihr, ein Problem unseres sündigen Fleisches ist, dass es alles Gute ausblendet, was wir haben und eigentlich sich nur an das hängt, was wir nicht haben. Und dann brauche ich das. Und das wird so groß, dass alles andere völlig verschwindet und ich mich fühle wie der letzte Bettler, der einfach gar nichts hat. Mir geht so schlecht. Und dann fange ich an zu danken. Und ich danke dafür, dass ich Gott kennen darf, dass ich überhaupt beten kann. Ich danke dafür, dass ich in einem Land lebe, in dem gerade kein Krieg tobt und ich nicht Angst haben muss, dass eine Bombe auf mein Haus fällt. Ich danke ihm dafür, dass Essen im Kühlschrank ist. Ich danke ihm dafür, dass er mich versorgt mit so vielen Dingen. Ich danke ihm für Eltern, die mich lieben. Ich danke ihm für Familie, die ich habe. Ich danke ihm für was auch immer er mir gegeben hat. Und dann wird es vielleicht irgendeine Sache geben, für die du gerade nicht danken kannst, weil du das gerade nicht hast. Aber du hast all das andere. So, die Frage ist, was wird groß? Im Danken wird das groß, was wir haben. Wenn wir aufhören zu danken und nur starren auf das, was uns fehlt, wird das groß. Wir geraten aus dem Gleichgewicht. Und das macht was mit uns. Und wir werden anfällig für Verführung. Wie heißt es in dem schönen Sprichwort? Danken hilft vor Wanken. Ja? Lasst uns Zeit nehmen dafür. Und dann komm in die Fürbitte. Nachdem du Gott angebetet hast dafür, wer er ist, nachdem du ihm deine Schuld gebracht hast, nachdem du dich darauf besonnen hast, was er dir schon alles Gutes gegeben hast, wenn dir dann noch was einfällt, dann bring es. Dann bring deine Fürbitte zu ihm. Im Wissen darum, dass er gut ist, dass er ein Vater ist, der seine Kinder liebt, der uns nichts vorenthalten wird. Der uns alles geben wird, was wir wirklich brauchen. Und zwar zu der Zeit, zu der es wirklich gut für uns ist. Wir täuschen uns manchmal darüber und denken, dass wir Dinge brauchen, die wir gar nicht wirklich brauchen. Und wenn wir sie dann haben, merken wir das oft. Wir wollen Dinge manchmal zu einem Zeitpunkt, zu dem es gar nicht gut ist. Gott weiß alles. Wir haben darüber nachgedacht. Gott weiß alles und er kontrolliert alles. Und er wird als liebender Vater dir zur rechten Zeit die rechten Dinge geben. Komm so zu Jesus. Und ein letztes, komm zu Jesus, indem du dich versammelst mit seinem Leib, mit der Gemeinde. Nicht da, wo wir selber schlechterin geworden sind, wirklich zu hören, was Gott uns zu sagen hat, wenn unser Bibellesen nur noch so an uns vorbeirauscht. Dann komm und hör auf die Predigt, wo der Prediger dich anbrüllt mit großen Gesten und du gar keine Chance hast zu entkommen. Herzlich willkommen im Gottesdienst. Dann komm in Hauskreis, wo Geschwister sagen, wie der Text zu ihnen spricht. Dann triff dich in Jüngerschaft mit jemandem, der dir hilft, vielleicht mehr zu verstehen, was Gott dir wirklich zu sagen hat durch sein Wort. Komm und bete mit anderen Gott an. Lass dich mit hineinnehmen in die wahre Anbetung und ins Sündenbekenntnis und ins Danken und in die Fürbitte. Komm und sing mit anderen geistliche Lieder, wo andere dir geistliche Wahrheiten zusingen, die dich ermutigen und erbauen und dir helfen, deinen Blick wieder auf Jesus zu richten. So kommen wir zu Jesus. Und wenn wir so kommen, dann werden wir tun, was Jesus in Vers 38 angekündigt hat. Nicht wer zu ihm kommt, wer immer wieder zu ihm kommt und wirklich von ihm erfüllt wird, dem hat Jesus verheißen, wer an mich glaubt, jeder, der an mich glaubt, bekommt meinen Heiligen Geist. Angekündigt in Vers 39. Er spricht über den Geist, der zu der Zeit noch nicht gegeben war, der jetzt gegeben ist, der jetzt gesandt ist. Wenn du glaubst, hast du den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, wenn du ihn fütterst, indem du immer wieder zu Jesus kommst und der Geist mehr Raum in dir einnimmt, dann wird der Geist in dir etwas produzieren, nämlich Erfüllung, Erfüllung im Überfluss. Und so wird der Geist durch die Gaben, die er dir verleiht, diesen Überfluss wirken lassen, sodass andere davon profitieren können. Das beginnt hier in der Gemeinde. Du kommst nicht als Konsument zuallererst, du kommst, um dich erfüllen zu lassen, sodass du weitergeben kannst. Du kommst für die Geschwister rechts und links von dir, die vielleicht nicht so erfüllt sind, damit du ihnen helfen kannst, mehr erfüllt zu sein. Lass dich füllen, sodass von dir ausgehend andere gesegnet werden können. Und dann trag diesen Segen weiter. Hin zu den Menschen, die noch nicht Jesus kennen. Dazu will er uns erfüllen, sodass wir so voll sind von ihm, dass wir nicht schweigen können von dem, wovon unser Herz voll ist. Bist du so ein Christ? Wenn nein, dann komm zu Jesus. Komm zu Jesus, so wie wir das gerade bedacht haben. Sodass dein Herz wieder voll wird. So aus dem Überfluss deines Herzens dein Mund spricht. Hier sagt im Vers 39, dass die Schrift das angekündigt hat. Wir haben vorhin Jesaja 12 gehört. Das ist eine von vielen Bibelstellen, die wir hätten lesen können. Jesaja 12 zeigt, wie Menschen zum Heilsbrunnen kommen, das Jesus, und schöpfen und erfüllt werden. Und wir lesen dann, wie diese Menschen weitergehen und aller Welt das Evangelium verkündigen. Ihr Lieben, lasst uns heute am letzten Tag des Festes noch einmal hören, was Jesus uns zuruft. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, sodass wir nicht in der Unwissenheit leben müssen, nicht in der Finsternis leben müssen, damit wir nicht letztendlich hoffnungslos nach Erfüllung irgendwo in dieser Welt suchen müssen, sondern erkennen können, wahre Erfüllung ist bei dir. Danke, Jesus, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, um zu uns zu kommen. Danke, dass du uns den Vater gezeigt hast. Ich bete für die, die ihn noch nicht erkannt haben, dass du das tust, dass du ihre Augen öffnest für die Herrlichkeit Gottes. Und ich bete für uns, die wir dich vernachlässigt haben, die unsere Erfüllung in anderen Dingen gesucht haben. Herr, vergib uns. Und mach uns wieder neu zu Menschen, die zu der einen wahren Quelle kommen, zu dir. Und erfülle uns so als deine Gemeinde, dass wir mehr und mehr eine Gemeinschaft von Menschen sein können, die darauf bedacht sind, einander zu segnen und ein Segen zu sein in der Welt, in die du uns gestellt hast. Und das bitten wir alles durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn. Amen.